Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Abendblatt-Podcast rund ums Essen, rund um den Genuss. In dieser Jahreszeit ganz besonders groß geschrieben. Neben mir sitzt Angelika Hilmer. Hallihallo Angelika.
Hallo, hallo.
Uns gegenüber sitzt Kalle, unser Star und Stammgast. Auch dir herzlich willkommen.
Also Stammgast, ja, Star, weiß nicht. Guten Tag.
Also Stammgast, ich sag trotzdem noch mal kurz, wie wir auf dich kamen. Du hast einen höchst erfolgreichen YouTube-Kanal, der heißt Kalle kocht. Und da wir ja schon 20 fast Podcasts miteinander gemacht haben, duzen wir uns auch. Und möchten jetzt halt über Audio viel von den Erfahrungen, die du über die vielen Jahre mit deinem erfolgreichen YouTube-Kanal gesammelt hast und als ehemaliger Restaurant, Koch, Betreiber und natürlich gerne auch ein bisschen davon profitieren.
Oha.
Jo. Diesmal soll das Thema Adventsgerichte sein. Mhm. Und Gerichte, die Betonung liegt auf Gerichte, weil jeder denkt natürlich bei Advent ans Gebäck, an Kekse backen, aber da du ja Koch bist und nicht Bäcker.
Gott sei Dank, ja. Für mich Gott sei Dank.
Ja, ja. Macht es vielleicht mehr Sinn, über vorweihnachtliche Mahlzeiten zu sprechen? Und vielleicht sollten wir trotzdem einen kleinen Exkurs vorweg wagen. Hast du einen Lieblingskeks so jetzt in der Adventszeit?
Hast du einen Lieblingskeks? Auf jeden Fall keinen Keks, den ich selber backe. Ich liebe tatsächlich Lebkuchen und ich mag auch Printen. Weniger gerne, aber wenn er denn da ist, esse ich ihn auch. Christstollen. Und da darf auch gerne eine ordentliche Spur Marzipan enthalten sein. Ja, da schlage ich dann. Ach so, ja, und fast vergessen, Dominosteine. Dominosteine finde ich persönlich gemein, weil wenn man mit einem angefangen hat, kann man ja immer, ich kann da ganz schlecht mit aufhören. Ganz furchtbares Gebäck.
Ja, so habe ich es mit den klassischen Weihnachtskeksen, die Kinder eigentlich essen sollen. Mhm. Das ist auch ganz schrecklich. Mhm. Am liebsten unverziert.
Ja, das stimmt.
Also lassen wir die Keksdose vielleicht doch erstmal zu.
Ja.
Klassische Vorweihnachtsgerichte unterscheiden sich wahrscheinlich nicht von klassischen Weihnachtsgerichten, oder? Was gibt's da, was saisonal noch anders wäre?
Ja, also ich denke, dass natürlich so am Ende oder am Anfang allem steht ja irgendwie die Martinsgans. Da geht's ja so mit los. So, das ist jetzt so die große Einleitung Richtung Weihnachten. Wenn es denn draußen kalt, stürmisch wird und die Zeitumstellung die Abende noch früher dunkel machen, jetzt wieder alles, was so ein bisschen Gemütlichkeit in die Küche, ins Wohnzimmer zaubert, ist jetzt gefragt. Das Adventsgesteck, die erste Kerze leuchtet, es duftet nach frischer Tanne irgendwo im Wohnbereich. Also alles, was so ein bisschen gemütlich ist, was ein bisschen gehaltvoller ist, die leichten Sommersalate werden jetzt abgelöst durch Rosinen, Marzipan, Äpfel, Gänse, Rotkohlgerichte. Also es verändert sich schon gewaltig. ob es jetzt das klassische Adventsessen, also Geflügel steht, glaube ich, ganz weit vorne, aber ansonsten weiß ich nicht. Und Wild spielt natürlich auch eine Rolle, ne?
Die Gans ist ja seit 14 Tagen ungefähr unterwegs. Mhm. Hast du jetzt schon eine gegessen oder isst du die eher Richtung Weihnachten? Also eher November oder eher Dezember?
Ich bin jemand, der dadurch, dass er 30 Jahre eigene Restaurationen hatte, so ein bisschen das gebrannte Kind bin. Jeder mag sich vorstellen, wie es in der Küche duftet, wenn man eine Weihnachtsgans im Ofen hat. Wenn man das aber über 6 Wochen tut, dann riecht so gut wie alles nach Gans. Für mich ist die dann dran tatsächlich am Heiligabend. Also Weihnachten, das muss man vielleicht noch erklären, ist für mich in der Gastronomie eigentlich immer nur der Heiligabend gewesen, weil am ersten und zweiten Weihnachtstag war das Haus halt voller Gäste. Und der einzige Tag, wo wir mit der Familie ein bisschen was machen konnten, war halt Heiligabend. Deswegen ist das für mich immer noch der wichtigste der Weihnachtstage. Wobei jetzt, wo ich raus bin aus dem Gastronomietrubel und ich meine YouTube-Filme dann machen kann, wenn ich Lust habe, lade ich mir gerne am zweiten und am ersten Weihnachtstag Gäste ein, aber ohne Weihnachtsgans.
Wenn du nun aber Heiligabend oder auch davor eine Gans machst, machst du sie ganz klassisch, also mit Rotkohl, dunkler Soße, Kartoffeln? Mhm. Oder hast du da noch ein paar...
Rosenkohl darf auch dabei
Rosenkohl
sein.
Rosenkohl ist auch eine schöne Idee.
Und Kartoffeln, ja. Ich liebe zur Gans aber auch diese österreichischen Marillenknödel. Diese kleinen Quarkknödel mit Marille. Ist ja so ähnlich wie Aprikose, aber dann am Ende ja doch nicht. Und das ist eigentlich eine Süßspeise. Wer das noch nie gemacht hat, möge das bitte mal ausprobieren. Das sind so kleine Tennisball, nein, Quatsch, so kleine Golfball große Klößchen. Da kann man 2, da kann man 3 von essen, ohne dass sie einen überfordern. Und durch diesen Fruchtgehalt zur Gans, ein ganz guter Tipp, sollte man mal ausprobieren. Ja, aber braune Soße, lieber Jan-Erik, Rot- und Rosenkohl und dann halt die Beilage. Und vielleicht, wenn man es komplett übertreiben will, kann man auch noch einen Bratapfel dazugeben. Oder als Nachtisch.
Preiselbeeren.
Logisch. Geht alles. Oh, die Gans ist so gut.
Du hast ja in deinem YouTube-Kanal hunderte von Rezepten schon vorgestellt. Gibt es da mehr als ein Gänserezept? Eben ja. Das, was du gerade beschrieben hast?
Ja, es gibt tatsächlich 2 ganz großartige Unterschiede, unterschiedliche Rezepte. Das eine ist wirklich klassische Küche von Großmutter, dass man einen Bräter nimmt, wo die Gans hineinkommt, gewürzt, gewaschen, gefüllt, wie man das so kennt. Und dann kommt die halt ins Rohr, in den Backofen hinein. Und dann sollte man die so alle 20 Minuten mal mit so ein bisschen Wasser übergießen, damit sie nicht zu trocken wird, damit sie eine knusprige Haut bekommt. So hat Großmutter das schon gemacht. Das Rezept findet man bei mir. Aber wir haben auch die Weihnachtsgans 2.0. Derselbe Vogel, den ich dann, und bitte liebe Zuhörer da draußen, jetzt nicht abschalten, diese Weihnachtsgans kochen wir vor in leichtem Salzwasser. Und zwar 1 Stunde lang. Und ich gebe zu, das ist außergewöhnlich. Und sie sieht auch überhaupt nicht schön aus, wenn man sie aus diesem Salzwasser wieder rausholt. Die könnte in jedem Tatort eine Hauptrolle spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und aber der große Vorteil ist, du sparst 1 Stunde im Backofen, was nicht der Zeit geschuldet ist, sondern die Gans bleibt unglaublich saftig, weil sie ist schon vorgegart. Und aus diesem Salzwasser setze ich dann auch noch meine Soße an. Also das ist kein versalzenes Wasser, sondern ein gesalzenes Wasser, wo die Gans eben 1 Stunde gebadet hat. Und kann man sich alles angucken auf meinem YouTube-Kanal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das so rein audiotechnisch zu übertragen. Aber ich habe meinen Lieblingsfreund, der immer noch die Gastronomie macht und der macht das ganz genauso seit Jahrzehnten und die Gäste laufen ihm die Bude ein. Einmal sich trauen, einmal ausprobieren, ihr werdet nie wieder anders ganz zubereiten. Als ganz 2.0.
Wenn du sie jetzt, mal sagen wir mal um 18 Uhr, hast du Freunde da, die mit dir die Gans essen wollen? Wann stellst du dich mit deiner Gans in die Küche?
Einen Tag vorher. Auch das ist schwer zu vermitteln. Ich mache meine Gans wirklich gemütlich einen Tag vorher. Alles habe ich fertig. Meine Soße, mein Rotkohl, der hält sich im Kühlschrank. Das Einzige sind vielleicht die Klößchen, weil die sollte man schon frisch einmal abkochen. Aber Soße, Rotkohl und Rosenkohl ist vielleicht auch schon geputzt, habe ich alles vorbereitet. Und natürlich ist die Gans ganz kalt. Hat einen riesengroßen Vorteil. Ich kann sie dann im kalten Zustand halbieren. Liebe Zuhörer da draußen, ich kann das jetzt, ich mache mal so eine kleine Beschreibung der jetzigen Szene, die ich gerade sehe. Zwei Gesprächspartner sitzen vor mir und haben beide ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht. Was erzählt der da? Ich mach mal weiter. Also diese Gans wird halbiert und ich kann sie im kalten Zustand von innen, von allen kleinen Knöchelchen befreien. Das heißt, ich habe tatsächlich nur das reine Gänsefleisch von innen von Knochen befreit, von außen mit der Haut. Und dann, wenn meine Gäste dann da sind, nehme ich ein Backblech, gebe auf dieses Backblech 2 Millimeter Wasser oder diesen Kochfond, den ich ja immer noch habe, einfach auf das Backblech und lege dort mit der Haut nach oben die beiden Gänsehälften drauf und schieb das Ganze für 20 Minuten in den Backofen bei 140 Grad. Und wenn ich dann feststelle, dass meine Gans, wenn ich sie leicht berühre, schon wieder warm geworden ist, dann erhöhe ich die Temperatur auf 200 Grad, warte, bis die Gans wieder knusprig ist. Und wenn ich die dann zum Tisch bringe, kann jeder sich wunderbar von dem Gänsebraten nehmen, weil ich habe gar keine Knöchelchen mehr drin, knusprige Haut, saftiges Gänsefleisch. Und der Koch, der das zubereitet hat, ist herrlich entspannt. Probiert es mal aus. Ich gebe eine Gelinggarantie.
Aber das heißt, du füllst die Gans nicht.
Angelika, du bist ein wahrer Durchschauer. Das ist richtig. Und diese Gänsefüllung ist weniger für den Geschmack zuständig im Backofen, als mehr als nette Beilage dann auch. Wenn du deine Gans den Tag vorher mit Äpfeln und Zwiebeln füllst und Beifuß, was ja das beste Gänsegewürz überhaupt ist, weil es dem Magen gut tut, weil es kämpft ein bisschen gegen die Fettbeschwerden. Also Beifuß ganz wichtig. Wenn du das da rein tust, dann hast du auch den gesamten guten, frischen Geschmack in deiner Gans. Und so eine Füllung kann man wunderbar extra machen mit Rosinen, mit Brot, mit Zwiebeln. Da gibt es auch unterschiedliche Rezepte. Und wenn man da ein bisschen Gänseschmalz mit runterrührt, hast du genau das Gleiche und hast überhaupt gar keinen Stress.
Wo kaufst du deine Gans? Ich vermute, du hast da spezielle Kanäle aus deiner langjährigen Karriere sozusagen. Aber wo würdest du empfehlen, dem Hörer eine Gans zu kaufen?
Auf die Gefahr hin, dass ich nie wieder eingeladen werde, nachdem ich jetzt diese Fragezeichen in euren Gesichtern gesehen habe, Angelika und Jan, jetzt wird's noch ein bisschen dramatischer. Ich habe ja berichtet, dass wir aus der Gastronomie kommen und ich hätte nicht diese Unmengen an frischen Gänsen irgendwo kaufen können. Das heißt, in der Gastronomie sind wir fast schon darauf angewiesen, aufgrund der großen Stückzahlen, gute, wirklich sehr gute Qualitäten tiefgekühlt zu kaufen. Und wenn ich jetzt privat für meine Leute, sage ich jetzt mal, für meine Gäste Gänse mache, mache ich das immer noch so. ich kaufe mir nicht die billigsten, ich kaufe mir die teuersten Tiefkühlgänse und die bestelle ich auch schon gerne mal vor, dann weiß ich hundertprozentig, ich hab sie dann ja auch zu Weihnachten. Weil wenn wir die letzten Jahrzehnte uns mal, wenn wir zurückblicken, gerne hatten wir so eine Geflügelpest, gerne mal Anfang November, gerade zu den Zeiten, wo wir alle die Gänse haben wollten und die sind dann so explodiert in den Preisen. Nein, ich weiß, was eine gute Weihnachtsgans bedeutet. Wenn ich habe auch einen Züchter, die finde ich toll, kostet ein Vermögen und meine Gäste, ich bin wieder ganz vorsichtig, haben mich nie mehr gelobt als für die andere. Das kommt dazu.
Aber es fehlt, finde ich, was Entscheidendes fällt dann weg. Also ich habe mir jetzt so eine Gans bei einem Hof bestellt und da kann man dann, wenn die werden natürlich alle dann, das ist ein Hof, der 200 Gänse hält, ja, nicht so groß, und die werden halt ein paar Tage vorher geschlachtet und dann gibt es halt einen Tag, wo man die abholen kann, also alle Kunden, die was bestellt haben, und da gibt es Glühwein und Feuerschale und Bratwurst und man kann über den Hof gehen und man sieht sozusagen die Umgebung, in der diese ganz groß geworden ist. Das hat was.
Unbedingt. Es hat ja auch was mit Tierwohl zu tun. Ganz, ganz sicher. Es ist nur auch mittlerweile ein wirklich teurer Spaß geworden. Was auch nicht dagegen spricht, denn Tierwohl muss auch Geld kosten. Meine Argumentation ging eher dahin, nicht jeder kann sich das auch leisten. Und das muss jeder für sich selber so abmachen. Und für mich persönlich, wenn ich ahne, dass die eine wirklich gute Qualität hat, hoffe ich wirklich sehr, 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 dass es den Gänsen vorher auch gut ging. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht kontrollieren. Es ist nur eine Hoffnung, die da drinne bleibt. Ja. Und trotzdem, du hast recht. Auf den Glühwein, auf dem Gänsehof verzichte ich auch ungern.
Ist ein teurer Glühwein.
Ja.
Musst du vor dem Supermarkt nur auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Ja, genau. Oder selber kochen.
Wie hältst du es mit Wild? Ist das hat ja auch durchaus Saison derzeit. Kommt es bei dir oft ins Rohr und auf den Teller?
Ich habe da so ein bisschen die Schwierigkeit, dass meine allerbeste Kamerafrau der Welt nicht so wahnsinnig gerne Wild isst und dann für sich selber alleine Wild zuzubereiten, macht nicht so viel Spaß. Und wenn wir mal Gäste haben, dann muss ich für Carmen dann wieder was anderes kochen. Findet bei uns so nicht so furchtbar viel statt. Ich bin aber im Laufe meiner Zeit als Koch immer gerne in die örtliche Revierförsterei gegangen. Die haben meistens super gute Connections zu Jägern oder wenn sie selber mal was haben. Das eröffnet einem einen unglaublichen Markt. Man muss sich nur mal trauen, da mal anzurufen und mal hinzugehen. Und die Qualitäten, also da sprechen wir überhaupt nicht mehr von TK-Ware. Das steht überhaupt in keinem Verhältnis zu dem, was man sonst irgendwo kaufen kann. Also wenn Wild, dann hier aus den örtlichen Wäldern.
Und dann wie zubereitet am liebsten?
Natürlich ist das Feinste, was man haben kann, immer das vom Rücken. Das ist ja beim Rind ja fast nicht anders. Wobei ich finde, dass eine gut gemachte Rehkeule, wenn sie denn schön eingelegt ist, über mehrere Tage mit Gemüse, Wacholder und Rotwein und dann saftig geschmort, eine wahre Delikatesse ist. Da muss ich nicht unbedingt den teuren Rehrücken dabei haben. Und aus den Blättern, also aus den Schultern und aus dem anderen Stückchen Fleisch, so wie Nacken, daraus ein Wildragout zu kochen, ist auch super lecker.
Ja, und Wildschwein ist ja eigentlich wie Schwein, ne? Im Prinzip. Also das kauft man ja auch in Teilen und.
Ja, also da muss man nur aufpassen, dass man nicht so einen Eber erwischt, weil der kann dann schon wirklich mal streng schmecken. Aber eine klingt jetzt auch wieder, eine junge Sau, heißt halt so, die ist dann aber auch so neutral, dass man das wirklich super lecker zubereiten kann.
Ich habe Mädels zu Hause, insofern Hase käme bei mir nie auf den Tisch, da so würde ich direkt vom Hof gejagt.
Ja.
Aber ist das ein Fleisch, ein Gericht, was du auch gerne magst oder zubereitest?
Witzigerweise in meiner Kochschule wird Hase und Kaninchen immer gerne verwechselt. Kaninchenfleisch ist ja sehr helles Fleisch, das geht ja von der Farbe her fast Richtung Geflügel. Und Hase ist ja sehr dunkel, also das ist somit das dunkelste Wildfleisch, was man so kennt. Hase ist ein bisschen schwierig. Ich habe vor einigen Jahren das letzte Mal Hasen gekriegt vom Jäger. Die Hasen waren früher fast eine Plage. So viele gab es davon. Und mittlerweile sind die Jäger ganz erschrocken, dass sie kaum noch Hasen kriegen. Und wenn du mal einen Hasen hast, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die werden mit Schrot geschossen. Und da kannst du dir schon so manchen Zahn mit ruinieren, wenn man auf so eine Bleikugel mal drauf beißt. Und die sind wirklich schwer zu entdecken. Also ich habe das schon viele Male gemacht.
Das stimmt.
Problem beim Hasen ist, dass das Fleisch sehr schnell trocken wird. Ähnlich wie beim Fasan. Hase braucht immer irgendwie noch viel Fett dabei. Fasan übrigens auch. Und das Fleisch, wenn man das nur ein bisschen zu lange im Ofen hat, wird es trocken. Hase ist nicht einfach.
Lieber falscher Hase.
Falscher Hase, ja. Du meinst jetzt Hackbraten?
Ja. Ja. Glaube ich, ne?
Kann man,
also falscher Hase ist doch ein Begriff. Ja, und ja, ich glaube, genau. Das ist Hack, ne?
Ich war ja mal Prüfer bei der Handelskammer und wir haben Prüfungen abgenommen von jungen Kollegen, die dann Kollegen werden wollten. Und da war ein Prüfungsthema tatsächlich falscher Hase, also Hackbraten. Und ich hab schon, als ich das als Prüfer wahrgenommen habe, ich sag mal, Leute, wie weit wollt ihr die Ansprüche noch nach unten schrauben, wenn jetzt ein Koch-Auszubilder nur einen Hackbraten machen muss? Und trotzdem ist ein junger Mann komplett an seine Grenzen gestoßen, weil er hat den Hackbraten mit rohen Eiern gefüllt. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Die waren dann zwar hinterher gar, aber wir hatten ja die Schale drumrum. Ja, kann man sich nicht ausdenken. Wow. Fällt mir jetzt gerade ein zum Thema falscher Hase.
Okay.
Der ist dann doppelt falsch, sozusagen.
Das war ja extrem falscher Hase. Ja, okay. Dann doch lieber richtig Grünkohl, oder? Ist ja auch, auch schon voll in der Saison.
Ja. Leider ist auch da, hat sich da ja auch was verändert. Früher gab es als eiserne Regel Grünkohl erst nach dem ersten Frost. Und oft erwähnt, ich komme ja vom Dorf und wir hatten einen richtig großen Grünkohlanbauer hinterm Wald. Und das war so ein Klassiker, wenn so der Raureif auf dem ersten auf dem Grünkohl war und der wurde dann noch so, ich sag mal, so natürlich schockgefrostet da geerntet und gewaschen und gezupft und alles das. Heute sind die ganzen Grünkohlpflanzen, hat man mir erklärt, schon so gezüchtet, dass die Bitterstoffe raus sind. Das heißt, die brauchen gar keinen Frost mehr, was ich eigentlich schade finde. Ich fand, das war so ursprünglich. Wenn der Frost da war, gab's Grünkohl. Jetzt kannst du schon bei 17 Grad Dauerregen Grünkohl ernten.
Ja, aber wir haben ja auch bis Weihnachten 17 Grad Dauerregen.
Und wenn es nicht noch wärmer wird.
Ja, genau. Ja. Aber ich meine, den ersten Grünkohl habe ich, glaube ich, dieses Jahr irgendwie Anfang November gegessen. Das ist dann schon zu früh, oder was ist so dein Gefühl?
Das mag jeder für sich selber entscheiden, ja. Aber ich finde Grünkohl dann gut, so wenn man einen schönen Spaziergang draußen durch den Wald über die Felder gemacht hat und wenn man so richtig schon so kalt geworden ist, also wenn man merkt so, dass der Winter nun wirklich in der Tür steht, dann schmeckt mir der Grünkohl einfach besser als, wie gesagt, bei 17 Grad und Dauerregen.
Ist für mich auch so ein Gericht, was man eigentlich nur klassisch verzehrt. Ne? Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, für mich zu Hause Grünkohl mal ganz anders zu machen, obwohl es ja geht. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten und Dinge mit Grünkohl.
So, es gibt so Grünkohlrezepte so mit Lachs und so weiter. Aber für mich, Jan, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich brauche da auch immer meine Kohlwurst, so heißt das ja hier in Hamburg, Kohlwurst, Kassler. Und ich esse ja auch Schweinebauch dazu, weil ich zwar nur wenig, aber ich brauche den halt zum Kochen, damit der Grünkohl schön saftig und schmatzig wird. Und die gerösteten Kartoffeln dazu. Lecker.
Liegt dann auch gleich schon im großen Kochtopf mit drin, der Schweinebauch.
Ja, natürlich.
Das Kassler auch?
Das ist, bitte?
Kassler auch?
Kassler auch. Wobei ich koche erst den Grünkohl mit dem Schweinebauch. Und wenn der Schweinebauch, also da sind bei mir jedenfalls sind da in dem Schweinebauch noch die Rippenknochen drin. Und wenn die sich so ganz leicht aus dem Schweinebauch herauslösen lassen, ist es ja das perfekte Zeichen dafür, dass der Schweinebauch gar ist. Den nehme ich dann heraus und setze stattdessen Kassler, und bei mir ist das immer Kassler Rücken, weil ich es lieber mag als den Nacken, dazu und lass den auch nochmal eine Dreiviertelstunde mitkochen und am Ende so die letzten 20 Minuten kommen die Kohlwürste dazu, dass der Grünkohl auch den gesamten Geschmack vom Fleisch auch annimmt. Und dann ist es ein perfektes Essen.
Kein Grünkohl 2.0.
Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, das ist noch wie bei Oma.
Schmeißt du dir Zwiebeln mit in Grünkohl? Das ist ja auch so ein Glaubenskrieg.
Ganz viel.
Tatsächlich?
Ich hab immer Gänseschmalz und Entenschmalz bei mir zu Hause, weil diese Geflügel kommen ja bei mir immer noch relativ häufiger vor, wobei die Ente öfter als die Gans. Und dieses Gänseschmalz benutze ich dann auch zum Anschwitzen von den Zwiebeln. Und dann kommt der Grünkohl halt longiert da oben drauf. Und dann duftet es wieder in der Küche. Und zwar gewaltig nach Grünkohl.
Gewaltig gut.
Ja, gewaltig.
Normalerweise.
Gut. Und der Grünkohl, der reicht dann auch für 3 Tage. Sonst macht es keinen Spaß. Du brauchst eine große Menge zum Kochen.
Ja, und er schmeckt jeden Tag besser. Jedenfalls nicht schlechter, ne?
Nein. Macht überhaupt gar nichts. So gehört sich das.
Wie viel Zucker machst du an die Röstkartoffeln? Ich kenne das vor allen Dingen in der Gastronomie, dass man da manchmal Röstkartoffeln richtig mit so einem Zuckerrand kriegt.
Ja. Zucker in der Küche ist sowieso momentan schwer zu verkaufen. Viele lehnen Zucker kategorisch ab in der Küche, weil er so ungesund ist. Danach wird aber gerne ein koffeinhaltiges Kaltgetränk getrunken, was genauso viel Zucker hat wie mein Grünkohl. Ich geb immer Zucker ran, weil Zucker ist am Ende auch ein Geschmacksverstärker. Wenn es natürlich so ist, dass das hinterher kandierte Kartoffeln werden, dann hat man vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so eine kleine Nuance. Und ich weiß auch, selbst bei diesen Röstkartoffeln machen viele schon gar keinen Zucker mehr ran. Ich liebe es. Ich mag es gerne.
Für mich ist das dann kein Röstkartoffelgericht mehr, nee. Wenn da also gar nichts Süßes durchschmeckt. Irgendwie. Ja. Das ja. muss schon sein,
finde also ich. Also es passt schon. Und ich nehme da auch diese ganz kleinen Pellkartoffeln. Also meine Kartoffeln werden nicht geviertelt oder halbiert, sondern ich nehme die kleinen Pellkartoffeln, die dann auch, weil sie als Pellkartoffeln gekocht wurden, ja viel stabiler in der Pfanne sind beim Anbraten und auch beim Schwenken. Die kriegen dann so, die dürfen knusprig werden, aber nicht vom Zucker. Und wenn alles fertig ist, wenn die Farbe perfekt ist und wenn sie so nett gewürzt sind, dann eine kleine Prise und einfach nur nochmal unterschwenken, dass der so kurz ein bisschen anschmilzt, reicht vollkommen.
Machst du die auch in Schmalz oder in Öl oder in Butter?
Ich habe das vielleicht schon mal erwähnt, dieser Freund, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der Michel, der ja immer noch seine Gänse dort in der Gastronomie durchzieht, der hat mir den Tipp mal gegeben, das kam gar nicht von mir, weil der so viel Gänseschmalz hat, weil er so viele Gänse verkauft, brät der seine Bratkartoffeln nur in Gänseschmalz, einfach um es auch mit zu verarbeiten. Und diese Bratkartoffeln in Gänseschmalz gebraten, sind so lecker. Bester Tipp für zu Hause. Unbedingt mal ausprobieren. Ganz normale Bratkartoffeln.
Stell dir vor, du bekämst jetzt einen Vegetarier zu Besuch und möchtest den mit Grünkohl verwöhnen.
Oh, bitte nicht.
Was tun?
Oh ja, ein großes Problem. Oh Gott, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt. Du hast mich damit jetzt richtig erschüttert. Mein Gott, was mache ich mit dem?
Grünkohlsuppe.
Und also das ist wirklich eine richtig brutale Aufgabe, weil wenn ich den Grünkohl dann mit Zwiebeln, ja, Und anstatt Schmalz mit Olivenöl oder einem anderen Pflanzenöl, bis dahin ist ja alles gut, kann man ja machen. Und dann, wie kriege ich da Geschmack herein? Ob ich da mit einer Gemüsebrühe auffülle, und das wird nie dasselbe bleiben oder werden. Ganz schwierig.
Ich glaube auch, das ist
ganz schwierig. Die Aufgabe ist ungefähr so schwierig, als wenn du mich bitten würdest, mein Rindergulasch jetzt vegetarisch zu kochen. Auch nicht lösbar. Schwer lösbar.
Grünkohl ist eigentlich Fleisch.
Ja, ja. Und der Grünkohl ist ja so dominant, dass der ja auch einen Kontrapart braucht, unbedingt. Denn sonst ist das Zeug einfach nur bitter. Spröde und bitter.
Vielleicht finden wir ja einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die uns mit einem vegetarischen Grünkohl.
Ich wäre sehr interessiert.
Ja, würde ich auch sofort nachkochen, ja. Und dann ja Meinung bilden. Mal gucken.
Mhm. Unbedingt.
Was völlig anderes. Suppen sind ja eigentlich auch so eine ganz heimelige, wärmende Zuhause-Geschichte. So ein schönes Gericht immer. Winterliche Suppe.
Kartoffelsuppe.
Allemal, genau. Zum Beispiel.
Kartoffelsuppe, immer schön. Und was ich dort auch gerne habe, so im Winter, sind dann auch so diese sämigen Pilzsuppen. Die mag ich auch gerne im Winter essen. Schmeckt mir immer gut. Alle Eintöpfe sowieso, dann aber als eigenständiges Gericht. Oder ich habe gestern gerade mal wieder, und es hat mich so geflasht, weil es wieder, ich kenne diesen Geschmack, aber ich bin jedes Mal überrascht, wie gut es ist. Ich habe eine Hühnerbrühe mal wieder gekocht gestern. Und eine Hühnerbrühe schmeckt mir im Winter sowieso immer besser als bei 35 Grad im Schatten. Dann kann ich das auch nicht essen. Aber so im Winter, so eine wärmende Hühnerbrühe mit Gemüse und ein bisschen Hühnchen als Einlage, super.
Wie machst du die Kartoffelsuppe? Da gibt's ja einmal die sämige Variante, also ne, irgendwie mit Schlagsahne und vielleicht ein Tuck Trüffelöl oder so.
Trüffelöl. Yum, yum, yum. Angelika, du Feinschmecker.
Oder eben so die ganz deftige Art. Lieber deftig oder lieber so ein bisschen feiner?
Ich bin die cremige Fraktion. Ich setze sie mit sehr viel Gemüse an, Kartoffeln, Gemüsebrühe dann auch. Muss gar keine Rinderbrühe oder Fleischbrühe drin sein. Und dann sämig. So esse ich sie am liebsten. Das andere, das Deftige, ist bei mir dann wieder eher der Eintopf. Dann kommt dann da wieder alles rein, was ich gerne habe. Ein bisschen, also ordentlich Fleisch oder Kassler. Vielleicht auch eine Wurst mit drin. Darf auch gerne eine Bockwurst sein. Das ist dann mehr so die Eintopf-Variante. Als Vorsuppe bei mir immer die cremige.
Aufläufe? Wie sieht's da aus?
Zu Weihnachten?
Ja.
Bei mir nicht zwangsläufig. Die gehen bei mir eigentlich das ganze Jahr
ja,
über.
Ja, ist eigentlich ein ganz Jahresphänomen. Ja.
Für mich der Lieblingsauflauf ist ja die Lasagne. Und die geht eigentlich immer. Okay, auch nicht bei 35
Aber so ein Adventstreffen mit Freunden am Sonnabend vor
mit Glühwein, Angelika.
Advent. Was würdest du da dann so servieren wollen?
Etwas, womit wir letztes Jahr beim Dreh unserer Videos unglaublich viel Spaß gehabt haben. Das war unser selbstgemachter Eierlikör. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren beim Abschmecken, hatten wir alle schon rosa Wangen. Wir waren uns natürlich alle nicht ganz sicher, ob da noch ein bisschen mehr Alkohol rein muss oder nicht. Es war ein großes Probieren, hat sehr viel Spaß gemacht. Ob wir an dem Tag noch was gegessen haben, weiß ich gar nicht. Also, wenn man so zusammenkommt mit Kumpels so zur oder mit Freunden, um das mal offener zu gestalten, so ein deftiges Bauernbrot mit Gänseschmalz könnte schon ein Abendessen werden.
Wenn man danach den Eierlikör hat.
Oder vorher.
Oder davor.
Ja, als Gegenspieler dann wahrscheinlich eher danach.
Oder Kekse gebacken hat zusammen.
Ja, bin ich ja nicht.
Nee.
Ich bin's ja nicht.
Auch nicht privat.
Schon gar nicht privat. Mhm. Also wenn du mich bittest, für dich Adventskekse zu backen, bitte wünsch dir das nicht, dann würde ich das wahnsinnig gerne für dich tun. Für mich privat, das wäre einfach eine Strafarbeit für mich. Wirklich.
Ich nehme dann lieber den vegetarischen Grünkohl.
Ja, also ich bin nicht so der Keks-Ausstecher-Backer. Dann kaufe ich mir lieber einen Domino-Stein.
Was wahnsinnig gemütlich ist, finde ich, im Winter auch, sind so diese französisch-schweizerischen Käsegeschichten, Raclette, Fondue.
Toll.
Liebe ich sehr, liebt meine Familie auch sehr.
Ja.
Machen wir gern auch mit Gästen.
Ja.
Du als Profi, machst du was anders, als die Klassiker eigentlich hergeben dabei?
Ich hoffe nicht. Also das Käsefondue haben wir ein paar Mal gemacht, ist für mich weniger reizvoll, weil es ist unglaublich sättigend, so empfinde ich das. Und es bleibt mir immer zu viel übrig von dieser Käsemischung. Und dann fragt man sich immer, was mache ich jetzt damit? Natürlich kannst du davon eine wunderbare Käsesuppe kochen. Aber das normale Fondue gibt's ja auch in Brühe oder auch in Fett. Also dieses, ich sag jetzt mal, frittierte ist mir da eigentlich das Liebste. Weil ich die ganzen Dips, die drumherum stehen und so Relish und Aioli und Cocktailsoße und Tzatziki und was es da alles gibt, das liebe ich so sehr. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, das ist Gulasch auf Raten. Er hat nicht ganz Unrecht, weil ja, aber das ist ja auch das Schöne, man braucht halt eine Zeit, bis auch der Letzte satt ist, aber man hat tolle Gespräche am Tisch. Ist eine schöne Alternative. Wobei, Angelika, wenn du dir Sorgen machst darum, dass meine Küche dann nach Grünkohl, Gans und sonstigen Dingen riecht, das Wohnzimmer nach so einem Fondue-Abend
riecht auch ganz gut.
Hat auch ganz gut, ne?
Ja, wobei das ja auch an der Flüssigkeit hängt, ne?
Ja, ja,
also ich bin überhaupt kein Freund von diesem Brühe im Fondue. Das gibt's ja auch, aber du kriegst ja nichts irgendwie richtig lecker und kross. Das wird dann halt gar irgendwie.
Das ist ausgeschlossen. Das wird einfach nur grau.
Aber zum Beispiel Erdnussöl ist eine Sache, die riecht nicht so intensiv, haben wir festgestellt, jetzt wie das klassische Bratöl.
Mhm. Ja, ja.
Und
also da kann man schon ein bisschen steuern. Wobei wir hatten auch mal so ein Fischfondue gemacht und das in einem guten Fischfond. Der war nachher so gut, dass wir den nächsten Tag dann als Fischsuppe gegessen haben. Also das ist wirklich mal eine gute Alternative. Kleine Schwierigkeit dabei wieder, der Fisch fällt dir unglaublich schnell von diesen Gabeln wieder runter. Ist so ein bisschen schwierig, aber eine tolle Alternative.
Macht ihr auch mal Raclette? Und wenn ja, so in diesem, ich sag mal, in dieser Industrieversion mit den kleinen Fännchen ins Öfchen rein?
Ich habe keine andere. Also der richtige Raclette, die richtige Schweizer Art, Raclette zuzubereiten, ist ja, dass diese riesen Käseecke dann irgendwie von der einen Seite dann zum Schmelzen gebracht wird und man streicht sich den geschmolzenen Käse runter. Das kann ich nicht darstellen zu Hause. Und was soll ich mit diesem Riesenstück Raclette-Käse machen? Nein, also ich habe auch wirklich das mit diesen typischen, ich glaube 6 Fändchen sind da drunter auf jeder Seite, 3, obendrauf eine Grillplatte. Ist doch ein tolles Essen. Oben kannst du ein Stückchen Fleisch machen oder Gemüse. Unten hast du deine Pellkartoffel mit Raclette-Käse. Super, lecker. Gerne.
Also wir haben die schweizerische Variante in Tischgröße. Selbst gebastelt von meinem Mann aus Kupferrohren, aus diese normalen Kupferrohre für die Wasserversorgung. Und einer Heißlampe oder Hitzelampe, weiß ich gar nicht, wo er die her hat. Also auf jeden Fall ist das dann so ein Viertel Käse, also 1,5 Kilo oder 1,2 Kilo sowas.
Okay.
Und der schmeckt nachher, also den kriegt man natürlich nicht auf, auch nicht mit 6 Leuten, aber den kann man wunderbar auch auf Brot essen.
Naja,
Raclette-Käse ist auch so ganz
aber lecker. Bei mir wäre dann schon bei den Messingrohren Schluss.
Ja, ich weiß jetzt schon, was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche, Angelika.
Ja, also
von
ich
also oder von deinem Mann.
Ich würde mich dann auch hinten anstellen. Also Messingrohre zusammenbasteln, da wäre ich
zum
raus.
Testen kommen.
Ja. Einladung angenommen.
Ja, ist gebombt.
Und was isst du denn dazu? Weil du hast denn ja keine andere Möglichkeit, noch zusätzlich Fleisch oder Gemüse zuzubereiten. Du isst das denn nur mit Brot oder wie funktioniert das
bei
euch?
Nein, mit Pellkartoffeln, wie sich das gehört. Mhm. Und natürlich, also im Prinzip klassisch schweizerisch oder nordfranzösisch mit einem Stück Schinken dazu und den Cornichons, also den kleinen Gewürzgurken.
Jan, wir müssen einen Termin finden.
Ich denke auch, ja. Ich denke auch.
Ihr seid doch die Köche. Ich höre doch hier nur zu.
Naja, du hast gerade was anderes bewiesen.
Allerdings. Ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten und bis der Frühling wieder da ist. Insofern gibt es noch Möglichkeiten.
Können wir auch besorgen, oder?
Kein Problem.
Das ist nicht das Schlimmste.
weg vom Rohr, hin zum Rohr, Bratapfel. Machst du dir sowas mal oder euch mal?
Ja, so als, aber eher so mal als Nachtisch. Auch eine Geschichte, die man wunderbar vorbereiten kann, denn auch so ein Bratapfel, wenn er denn einmal gar ist, den kann man auch am nächsten Tag wieder erwärmen. Dem passiert überhaupt gar nichts. Ein bisschen Vanillesoße dazu, warme Vanillesoße und so ein Bratapfel, lecker. Ich mache das immer so, dass ich das Kerngehäuse, ich mache immer halbe Äpfel, weil so ein ganzer ist mir dann schon fast zu viel. Nimm das Kerngehäuse so raus, mach dann so eine Füllung aus Marzipan. Ich esse ja auch Rosinen, da kommt auch so ein bisschen Amaretto mit dazu und so ein bisschen gemahlene Mandel, da mache ich so eine Masse, die kommt dann da hinein. Und ein kleiner Tipp für alle Zuhörer, wenn man dann so einen halben Apfel hat, wichtig ist unten auf der unteren Seite, also auf der, wo die Blüte, sage ich jetzt mal, vom Apfel ist, oder beim Stiel, immer so ein Stückchen wegzuschneiden, wenig, dass der gerade steht und nicht wackelt. Und ich nehme noch immer von der Schnittstelle, wo ich den Apfel halbiert habe, so 3 Millimeter mit dem Sparschäler die Schale weg, so dass, wenn der Apfel gar wird, sieht das immer aus, als wenn das so ein bisschen souffliert wäre, als wenn das so ein bisschen aus der Schale herausgekommen wäre. Sieht einfach super schön aus und macht wenig Arbeit.
Wie sieht's mit anderen Früchten aus? Bratbirne fällt mir sofort ein, oder?
Nee, die Bratbirne gibt's bei mir nicht, aber wenn ich Birne am Start habe und ich habe dann wieder diese, denn doch mal dieses Wildessen, dann mache ich mir eine Rotweinbirne, die ich dann halbiert, entkernt, in Rotwein mit einer Stange Zimt und ein bisschen Nelke ziehe ich die mir gar auf den Punkt, dass sie schön durchzieht und lass sie auch lange in diesem ausgekühlten Rotwein stehen und die dann mit Preiselbeeren gefüllt als Beilage zu Wild- oder Geflügelgerichten. Eine schöne Geschichte. Bratbirne nicht. Anderes Rezept in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit ist für mich Birnenbeignets. Also durch so einen Bierteig gezogen und dann kurz gebacken. Auch ein schönes Essen.
Das ist nicht sehr aufwendig? Nee, ehrlich nicht, oder? Wenn man den Teig
nee, das ist
hat,
ja,
es geht so, kann man ist, schnell das machen, ja ne? So das klingt so aufwendig.
Nee, das ist ja wie so ein dicker Pfannkuchenteig. Man hat früher Bierteig dazu gesagt, weil ganz früher konntest du noch Bier kaufen, in dem unten in den Flaschen noch Bierhefe war, die auch noch aktiv war. Du hast also im Prinzip, wenn man so will, einen Pfannkuchenteig gemacht mit dieser Bierhefe. Dadurch wurde der Teig ein bisschen lockerer. Kann man natürlich heute genauso machen. Du machst einen Pfannkuchenteig und ein bisschen Hefe mit hinein, dass der noch ein bisschen aufgeht. Dann deine Früchte, die dann meliert sein sollten, durch diesen Teig ziehen rein ins heiße Fett. Das ist überhaupt kein Aufwand. Das heiße Fett ist nur umständlich.
Vom Eierlikör hast du schon berichtet. Machst du selber gern auch winterliche, unter anderem möglicherweise alkoholische Getränke?
Auf
oder auch auf dem Herd zubereitet. Schöner Punsch.
Also ja, Punsch. Wir haben auch mal mit Freunden, haben wir mal auch komplett aus der Mode gekommen, eine Feuerzangenbowle gemacht. Habt ihr schon mal Feuerzangenbowle gemacht?
Richtig.
Nein.
Da kommt ja dieser Zuckerwürfel oben drauf oder dieser Zuckerhut, besser gesagt. Und der wird ja mit Rum übergossen und der brennt dann. Mhm. Also wer schon mal vor einem offenen Kamin gesessen hat, und zwar zu dicht, dieses Gefühl hast du bei einer Feuerzangenbowle. Weil du kriegst so ein rotes Gesicht, oder wir zumindest, oder wir haben uns eingebildet, es wäre von der Flamme, es könnte auch vom Rum gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Feuerzangenbowle, unglaublich gemütliches Spaßgetränk. Nicht für Kinder geeignet an dieser Stelle. Oder einen richtig schönen Glühwein. Aber der Glühwein, finde ich, macht doch auch wirklich nur Sinn, wenn du irgendwie von draußen kommst oder dich draußen aufhältst oder wenn Angelika Gänse kauft.
Genau. Da halte ich mich dann auch draußen.
Ja, auf. Ja, das ist schon klar. Beim Tannenbaum schlagen geht das auch.
Ja.
Ja. Man sollte übrigens auch, das ist ein ein Tipp aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz: erst den Tannenbaum schlagen und dann Glühwein trinken.
Damit alle Finger dranbleiben.
Nee, ne? Und die Ergebnisse des Baumes sind hübscher.
Du kannst auch zu Hause weitermachen mit dem Glühwein, wenn es denn ganz schlimm geworden ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Oh ja.
Die ein andermal.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Schönen Advent.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de/podcast.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with 2 chews a day? The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 support your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.